Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um den Tag der Prüfung. Kehren wir nun zur Bibel zurück und untersuchen wir den Bericht einer Prüfung in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. In Exodus 17, 1 bis 7, wie Mose das Wasser aus dem Fels schlägt. Dieses konkrete Beispiel wird uns besser als alles andere zeigen, worin die biblische Erfahrung der Prüfung besteht. Das Drama beginnt, als die Israeliten an einen Ort ohne Trinkwasser kommen. An sich ist das typisch für die Wüste, aber hier stellt es die Notlage dar, die das Volk in eine objektive Prüfungssituation bringt. Auf diesen Umstand kann man unterschiedlich reagieren. Entweder die Geprüften werden Gott näher gebracht oder sie entfernen sich von ihm. Aber gleich von Anfang an lässt uns der Autor die Richtung ahnen, in die sich die Dinge entwickeln, indem er zwei bezeichnende Begriffe gebraucht. Einmal sie gerieten in Streit, Exodus 17,2, und etwas später sie murrten, Exodus 17,3. Schon diese Begriffe des Streites und der Zwietracht zeigen uns, dass die an sich verständliche Forderung nach Wasser nicht aus offenen und vertrauensvollen Herzen kommt. Es ist genau genommen eine notdürftig verschleierte Drohung, anscheinend gegen Mose gerichtet, aber eigentlich auf Gott abzielend, für den Mose ja der Sprecher ist. Moses Erwiderung deckt geschickt die Absicht des Volkes auf. Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Eine großartige Formulierung, um die Weigerung, sich der bevorstehenden Prüfung zu unterziehen, aufzuzeigen. Diejenigen, die geprüft werden sollen, sperren sich anscheinend dagegen, Gott ihr Herz zu öffnen, indem sie sozusagen den Spieß umdrehen, nämlich die Initiative ergreifen und die Rollen vertauschen. Während sie sich unter allen Umständen weigern, ihre Schwachheit zuzugeben, versuchen sie aus einer Position der Stärke heraus, mit Gott zu verhandeln und fordern ihn auf, sein Handeln zu rechtfertigen. Hier wird demonstriert, wie die Verweigerung einer Prüfungssituation ablaufen kann. Nämlich so, dass der Betroffene vergeblich versucht, diese besondere Situation der Verwundbarkeit durch eine Haltung des Rückzugs und der Absonderung zu bewältigen. Diese Haltung kann in einem Anspruch auf Unabhängigkeit oder falsche Selbstständigkeit zum Ausdruck kommen oder, wenn diese Position unter keinen Umständen aufrechterhalten werden kann, durch einen plötzlichen Ausbruch äußerster Verzweiflung. Aber wie kann man eine solche Verweigerung aufrechterhalten, wenn Gott seinem Volk doch nur die Fülle des Lebens geben möchte? Aus welchem Grund können Menschen einen Gott zurückweisen, der sie aus einer unerträglichen Lage befreit hat und nun dabei ist, sie in ein Land der Glückseligkeit zu führen? Die Antwort auf diese Frage ergibt die nächste Stufe der Schilderung in Exodus 17,3. Um ihre Verweigerung zu rechtfertigen, müssen die in der Prüfung Stehenden einen Gott nach ihrer eigenen Vorstellung, ein Zerrbild, konstruieren. Dieser Vorgang hat etwas Unausweichliches an sich. Wir rechtfertigen unseren schwachen Glauben damit, dass wir die Motivation und das Wesen des anderen karikieren, so dass er zur Zielscheibe wird. Hier ist Mose als Gottes Stellvertreter wieder Gegenstand der Kritik. In den Auszugsgeschichten ist die Karikatur Gottes oft mit einer wehmütigen, ja trügerischen Sicht des Landes der Sklaverei verbunden, einer Sicht, die darauf angelegt ist, das Volk zum Umkehren zu bewegen. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna. So im 4. Buch Mose 11, Vers 5. Der eben beschriebene Vorgang erreicht später in der Geschichte vom goldenen Kalb, Exodus 32, einen Höhepunkt. Was wäre leichter im Angesicht eines Gottes, dessen Wege geheimnisvoll verborgen sind, der ein schwieriges und manchmal blindes Vertrauen verlangt, was wäre leichter, als sich einen Gott zu machen, der vor uns herzieht? Einen Gott nach unserer Vorstellung, der leicht zu sehen und zu verstehen ist? Natürlich wird ein solcher Gott niemals wirklich irgendwohin gehen. Wenn sich die Menschen von dem lebendigen Gott abwenden, führt das zwangsläufig dazu, dass sie ziellos hinter ihrem eigenen Schatten herlaufen. Diese traurige Geschichte, zu menschlich, als dass sie nicht glaubhaft wäre, kann uns klar zeigen, dass Gottes Volk bei weitem niemandem moralisch überlegen ist. Der Pilgergott erwählt weder Heilige noch Helden zu seinen Wegbegleitern. Erst nach und nach formt Gott mit unermüdlicher Geduld Frauen und Männer, die in der Lage sind, ihn zu verstehen und ihm angemessen zu antworten. Exodus 17 zeigt diese Antwort bereits bei Mose, und die Treue eines Einzelnen macht den Umschwung der ganzen Situation möglich. Statt der Wörter streiten und murren, wird für Mose das Verb schreien, anflehen gebraucht. Mose ist genauso wenig ein Held wie alle anderen. Als Ergebnis der unerschütterlichen Geduld Gottes mit ihm hat er gelernt, wohin er sich in einer Lage zu wenden hat, die menschlich gesprochen eine Sackgasse ist. Und gerade mit seinem schwachen Gebet gibt er Gott Raum zum Handeln. Trotz der Rebellion des Volkes endet die Geschichte, und das ist typisch für alle Exodus-Geschichten und sogar für den ganzen Verlauf der Heilsgeschichte, nicht damit, dass sich das Volk in der Wüste verirrt oder nach Ägypten zu der Strafe zurückkehrt, die entlaufenen Sklaven droht. Statt dieser zu erwartenden Konsequenz nimmt die Geschichte einen ganz anderen Verlauf. Gott erhört den Schrei des Mose und tritt wieder einmal als befreiende Kraft in die menschliche Geschichte ein. Mit Hilfe des Mose lässt er aus einem Felsen Wasser fließen, damit das Volk trinken und seine Reise zum gelobten Land fortsetzen kann. So wird sein Mangel an Vertrauen zwar vergeben, aber nicht vergessen. Er wird für immer dastehen als Erinnerung an die Barmherzigkeit Gottes trotz der Undankbarkeit seines Volkes und lebendig bleiben durch seine Eingliederung in den Lobpreis des Volkes. Wie wir ihn im Psalm 95 hören: Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Verhärtet euer Herz nicht in Meriba, streitet nicht wie in der Wüste am Tag von Passa, wo ihr geprüft wurdet. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. Dieser kurze Bericht über eine der Prüfungen in der Wüste fasst die ganze Erfahrung der Israeliten auf ihrer Pilgerreise zusammen. Ständig weigern sie sich, durch die enge Pforte der Prüfung zu gehen, und doch tut Gott alles, was er kann, um ihnen den Weg zu bahnen. Rettet sie vor dem Verderben fast gegen ihren eigenen Willen, erlaubt ihnen nicht, in Verzweiflung zu versinken, und bricht die Gefängnismauer nieder, die sie immer wieder aufbauen. Gott tut das dem Mose zuliebe, der treu bleibt und fortfährt, für seine Gefährten Fürbitte zu leisten. Aber hat Gott nicht Mose für diese Rolle auserwählt, indem er ihn an die Spitze des Pilgervolkes stellte? Die grundlegende Motivation für Gottes Handeln besteht offensichtlich darin, dass er seinem eigenen Wesen treu bleibt. Gott ist der Befreier, der eine der Menschen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht ruft, so 1. Petrus 2,9, und er kann nur in Übereinstimmung damit handeln. Unsere Untersuchungen haben uns gezeigt, dass die Erfahrung der Prüfung zu größerem Vertrauen auf Gott führen kann. Sie kann aber auch Anlass zum Stolpern sein, zum Rückzug in sich selbst oder zum Aufgeben und Umkehren. Aus diesem Blickwinkel gesehen verdient die Prüfung den Namen Versuchung, und das lässt uns verstehen, was wie eine innere Unstimmigkeit in der biblischen Theologie der Prüfung erscheint. Auf der einen Seite lesen wir, dass Gott Menschen auf die Probe stellt, vor allem die, die er liebt. Hingegen versichert uns eine Reihe anderer Texte, dass Gott niemals jemanden versucht, so zum Beispiel in Jakob 1,13 und Jesus 4,15. Unsere Gedanken in diesem Kapitel sollen uns helfen, diese Doppeldeutigkeit zu verstehen. Der biblische Schreiber kann Prüfungen als von Gott gewollt oder zumindest zugelassen betrachten, insofern sie einen wesentlichen Bestandteil der Reise zur Verheißung bilden. Menschlich gesprochen würden wir es eher vorziehen, in der Sklaverei zu verharren, als den Härten des Wüstendurchzugs zu begegnen. Aber Gott, dessen Weitblick auch das Ziel der Reise umfasst, sieht schon unsere zukünftige Reaktion und bezieht sie in seinen Plan mit ein. so Paulus in Römer 8, 18. So ist in biblischer Sicht die Erfahrung der Prüfung eine enge Pforte, durch die man hindurchgehen muss, um ein größeres Gut zu erlangen, nämlich ein Teil von Gottes Plan, mit dem er seine Schöpfung zur vollendeten Erfüllung führen will. Ohne den Aspekt der Reise ist sie notwendigerweise absurd, um nicht zu sagen ein Irrweg. Aber wir haben gesehen, dass es in uns und in der Welt auch das Nein gibt. Wenn in einer Prüfungssituation unsere Verwundbarkeit stärker zutage tritt, kann dieses Nein plötzlich aufkommen, das uns dazu verleitet, den von uns Gott gebahnten Weg zu verlassen und irgendwo anders eine trügerische Tröstung zu suchen. So zu handeln, auf die Probe stellen im Sinne von versuchen, irreführend zu Fall bringen, ist niemals das Werk Gottes, sondern genau das, was er nicht will. Und doch führt das Vorhandensein der Versuchung niemals zum völligen Stillstand der Pilgerreise. Gott hält ständig Ausschau nach neuen Wegen, um den Geprüften zu helfen, damit sie ausharren und weitergehen. Wir können sogar die ganze Heilsgeschichte als die Geschichte der Suche Gottes nach einem geeigneteren Weg verstehen, um Männern und Frauen zu helfen, die in den Fußstapfen Abrahams die Reise mit Gott angetreten haben. Soweit die Ausführungen von Frère John zum Tag der Prüfung. In der nächsten Episode geht es um die greifbare, nahe Gegenwart Gottes. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet auf deiner Pilgerreise.